Herzlich willkommen beim Humor befreit Podcast. Eine neue Folge, ein neuer Gast und ich habe ihn schon einmal angekündigt und freue mich, er ist jetzt wirklich da. André Blau, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Sehr gerne. Und hier zu sein ist ja im wahrsten Sinne des Wortes für dich ein Hiersein, weil die Räumlichkeiten, wo wir das Ganze produzieren dürfen, die sind ja sozusagen dein Eigen. Wo befinden wir uns hier?
Wir sind jetzt im 15. Bezirk. Herzlich willkommen im 15. Bezirk bei uns. Wir sagen immer nur Lerncom-Studio. Das ist dieses Studio, in dem wir Webinare abhalten, beziehungsweise natürlich Veranstaltungen, die sinnvollerweise über Kamera passieren. Und da haben wir diesen ehemaligen Lagerraum umgebaut. Und ich habe es natürlich, du hast recht, ich habe es besonders fein. Mein Büro ist oben, meine Wohnung ist oben und mein Studio ist unten.
Das heißt, wie ich so üblicherweise frage, der Weg hierher ist in deinem Fall auch ein kurzer.
Der Weg ist ein wirklich sehr, sehr, sehr kurzer.
Und ein angenehmer. Und hier ist es auch angenehm. Also wir haben jetzt schon Folgen gehabt, sozusagen, die wir hier aufzeichnen durften. Ich fühle mich hier sehr wohl. Es könnten andere dem Beispiel folgen. Also du stellst es zur Verfügung. Ein bisschen Werbung darf ich da machen.
Ja, und durchaus zur Verfügung. Also es ist entweder über dich buchbar oder über mich. Wir haben ja ohnehin so viele gemeinsame Projekte, dass wir, ich würde jetzt sagen, aus einer Schale trinken, aber beinahe.
Genau, ja, also ich muss dazu sagen, ich verdiene nichts, wenn da wer bei dir filmt, aber ich freue mich, dass du sozusagen das Ganze mit schöner Auslastung, dieses schöne Ambiente zur Verfügung stellen kannst.
Und vielen Dank, so geht's, ich habe natürlich schon zugeschaut, wie du das machst. Und du magst eine wirklich feine Atmosphäre. Und der Raum lebt von der Atmosphäre, die die Menschen reinbringen.
Ja, und es lebt aber auch davon, dass der Raum auch angenehm ist. Und da auch an dich ein Danke.
Vielen Dank.
Wenn wir schon beim Weg waren, der hier ein kurzer hierher war, was waren so die Meilensteine deines Weges, die dich zu dem geführt haben, womit du dich jetzt im Moment so beschäftigst?
Ja, das ist immer wieder eine gute Frage, weil man natürlich immer wieder stehen bleibt und ein bisschen schaut, was ist der rote Faden oder in meinem Fall der blaue Faden, wie man will, der sich durchzieht. Und bei mir war es eigentlich immer die Freude am Text. Das war zu Schulzeiten, also wo beginnt man seine unter Anführungszeichen Karriere? Wahrscheinlich im Mutterleib, da kann ich mich nicht so erinnern. Aber späterhin dann, ich habe mich immer für Geschichten interessiert und habe dann irgendwann einmal begonnen, selber Geschichten zu schreiben, Dinge zu schreiben. Habe dann meine ersten Erfahrungen die dann im Endeffekt da in Richtung Beruf gingen, gehabt mit Liedermacherei, spannenderweise. Also es war so mir ein Anliegen, so, und natürlich immer imitieren. Mhm. Was tut man das? Da wäre jetzt natürlich ganz in deinem Bereich. Bist ja einer der besten Imitatoren, die ich mit mir gemeinsam auf der Bühne mich immer wieder freue, haben zu dürfen. Ja. Und wir alle lernen aber immer über Imitieren. Wir sehen etwas, das uns anspricht. Da gibt es ja die Idee des Gesetz der Resonanz, was uns anspricht, das tut was mit uns, was uns nicht anspricht, tut auch was mit uns, aber da wissen wir, was wir nicht wollen. Auch gut, ist immer wieder schön, wenn man sich über was ärgert, weil dann kann man sich bedanken und sagen, jetzt weiß ich, was ich nicht will. Und dieses Wissen, was man will, das war bei mir eben über Texte lesen, über Musik zu hören. Liedermacherei war es in meinem Fall. Und dann beginnt man zu imitieren und sagt man, okay, das möchte ich auch tun.
Und kannst du dich noch so ein bisschen erinnern, wo da die ersten, unter Anführungszeichen, ernsthafteren Versuche, in welche Richtung die gegangen sind? Was haben dich da für Themen als erstes fasziniert? Was hast du als erstes verarbeitet oder an welchen Stilrichtungen hast du dich ein bisschen orientiert? Weißt du das noch?
Ja, bei mir relativ einfach. Also wenn ich jetzt sage Oldschool, trifft das ohnehin zu. Ich bin in den 60ern geboren. Also kann man sagen, während die ersten Erfahrungen waren dann in den 70er, 80er Jahren. Und das war in meinem Fall Reinhard May im deutschsprachigen Raum. Das war Leonard Cohen im englischsprachigen. Und das sind natürlich eh schon große Namen, wenn man sich an denen orientiert und sagt, da probiert man was. Und später dann Audrey Heller im österreichischen Bereich, also eher die reine Textmusik machen. Mir hat eher Pop kaum interessiert, mir hat Rhythm and Blues schon interessiert, aber mir war immer der Text wichtig. Mhm. Es ist nach wie vor so, ich freue mich, wenn ich Musik höre und es wird darauf geachtet, dass das Publikum eine Chance hat, den Text zu verstehen, damit dieser typische Agathe-Power-Effekt nicht eintritt, dass man wirklich das hört, was der sagen wollte. Ja. Das ist so das Ding. Und da habe ich dann begonnen, die ersten waren, ich glaube, eher so in Richtung von nicht sozialkritisch interessanterweise. Die meisten haben begonnen zu sagen, ja, mir war es ein Anliegen, weiß man dann später auch. Aber eher so die Richtung einfach schöne Texte. Mhm. Lange Zeit war es dann so, dass die Musik dabei eher das Ding war, das aus dem Gedicht ein Lied macht. Und später dann dankenswerterweise Kontakt mit Musikern, auch mit dir. Du bist auch ein wirklich begnadeter Musiker, also nicht nur ein guter Texter, sondern im Bereich Musik. Und Menschen wie du und Musiker anderer Richtungen haben mir dann gezeigt, dass Musik sehr viel mehr kann. Dann habe ich begonnen, der Musik ein bisschen mehr Raum zu geben, wo ich sage, es ist nicht nur der Teppich, auf dem man sich als Texter wohlfühlt und auf dem man herumtrampelt, sondern der darf auch ein Wandteppich sein, der darf auch etwas sein, das einen kleidet. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen der erweiterte Zugang zur Musik. Und im Schreiben war es bei mir immer Lyrik, eher Nonsenslyrik. Mhm. Da habe ich große Freude gehabt ein bisschen an Dadaismus, Robert Gernhardt, der ja dann ein mit F.W. Bernstein ist ein wunderbares Buch, Besternte Ernte, empfehle ich immer wieder gerne, ist immer noch gut. Und in die Richtung und dann aus dem, die Prosa war Satire. Mhm. Die war eigentlich relativ früh. Ein bisschen Theater geschrieben, ein bisschen Versuche in Kabarett gemacht. Naja, die geht so.
Naja,
da haben wir uns kennengelernt
über meine Kabarettversuche. Das war mehr als geht so, also aus meiner Sicht. Das ist immer subjektiv, aber aus meiner Sicht war es viel mehr als geht so. Und hast du mit dieser Vielfältigkeit sozusagen dich auszudrücken, halt die Sprache als gemeinsamen Nenner quasi verspürt? Und hat es dir besondere Freude gemacht, auch das in so gewisser Vielfältigkeit ausleben zu können? Oder war es so periodisch bei dir? Also so, ich sage jetzt einmal, in dem bist du dann draufgekommen, jetzt 3-4 Monate hat mich eigentlich mehr das reine Texten interessiert. Dann habe ich wieder eine Phase, wo es mehr in Richtung Liedertexte geht. Oder war das immer so ein Paralleles bei dir?
Ich bin eher so ein Quartaltexter. Mhm. So. Also so wie der Quartalsäufer so. Aber Quartaltexter im Sinn von, ja, stimmt, das waren dann immer. Und das ist natürlich, hat einen großen Vorteil, weil das, was man tut, dann immer der Lieblingsmoment in der Gegenwart ist. Mhm. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, man arbeitet nicht konsequent genug. Mhm. Das ist der Nachteil. Du hast halt jetzt das, okay, jetzt schreibe ich dies und jetzt beschäftige ich mich mit dem intensiv, weil ja das, was man tut, auch das, was man nach außen trägt, abbildet. Mhm. Und dann ist natürlich so, dass dann Menschen, die wirklich konsequent bei einer Sache blieben sind, also sei es jetzt beim Kabarett, bei der Lyrik, bei der Liedermacherei und so weiter, dass die dann diese Liebe in den einen Bereich, also in den einen Partner der Kunst sozusagen vertiefen konnten. Und deshalb, ich war da eher so ein Swinger. Mhm. Und bin es auch nach wie vor, dass ich herumhoppe von dem, es ist nach wie vor so, würde ich jetzt einen neuen Liedermacher, neue Liedermacherin hören, die mich sehr beeindruckt, dann würde ich wahrscheinlich versuchen zu imitieren. Dass man dann sagt, okay, da bin ich jetzt beeinflusst, die Impulse, bedanke mich auch herzlich für die Impulse, aber gleichzeitig ist die Vielfalt auch das breit aufgestellt sein, sozusagen das Häuschen wird nicht so schnell hoch. Es ist, wie wenn du jetzt Bausteine hast und du lädst die am Tisch breit aus, dann brauchst du unglaublich viel davon. Mhm. Und so viel Lebenszeit hat man vielleicht gar nicht. Und wenn man jetzt den Turm aber schnell hochbaut, dann kann es auch passieren. Kann er natürlich, wenn er nicht breit genug ist, wieder einstürzen. Aber wenn er breit genug ist und nicht den ganzen Tisch umfasst, dann wächst er schon schneller.
Und ist in diesem Haus, das du sozusagen mit deinen Fähigkeiten befüllt hast, ja, eine Zeit lang auch, wenn ich mich richtig erinnere, auch durchaus eine andere Art der Tätigkeit gewesen, die aber wieder mit Texten zu tun gehabt hat, nämlich in der Werbebranche.
Ja.
Wie sind da deine Gedanken an diese Zeit? Wie hat sich das für dich dargestellt? Was hat dich da gereizt? Was hat dich vielleicht dann andererseits dazu bewogen, das nicht allzu lange vielleicht in den Mittelpunkt deines Schaffens zu stellen?
Gereizt, da bin ich jetzt eitel genug, es zuzugeben. Das ist eine bestimmte Eitelkeit, wenn man Dinge zugibt. Wir sind ja, du vielleicht nicht, aber ich bin sehr erfüllt von Eitelkeit und manchmal ist auch Ehrlichkeit Eitelkeit. Das Geld. Das ist so. Wenn du Werbung machst, ein guter Slogan, unter Anführungszeichen, ist wie ein Gedicht. Es ist die verkürzteste Form eines Textes. Du kannst nicht mehr kürzer werden als ein Slogan. Das geht nicht, weil da muss im Titel muss eigentlich auch schon die Botschaft drin sein oder sie muss so interessant sein, dass man dann im Endeffekt zur Botschaft kommt. Oder Interesse hat, weiterzulesen bzw. sich mit dem Ding zu beschäftigen. Und das war natürlich schon faszinierend, diese Kürze zu suchen, die Form in kurzen Texten möglichst viel zu sagen. Vielleicht auch ein bisschen reißerisch, das ist klar, das ist nicht umsonst wie als Werbung. Und ich habe für mich dann einmal befunden, man kann nicht von der Kunst leben und man kann nicht gut mit der Werbung leben, weil dann auch der Werbung, der ist natürlich, liegt auf der Hand, man ist nicht immer in der Lage, sich das auszusuchen, was man noch. David O'Gilvy, ein großer Werber, der hat einmal gesagt, ich bewerbe nur das, was ich auch selber verwenden würde. Mhm. Gut, er hat dann für Rolls-Royce Werbung gemacht.
Ja.
Würde ich aber auch gar nicht. Würde ich zum Beispiel keine Werbung machen, weil ich den nicht verwenden würde.
Hast du das persönlich überprüft, ob er es verwendet hat?
Ich war nicht, nein, wir sind nicht zusammengekommen. Und das war das eine Ding und ist natürlich faszinierend, aber wie der Name auch schon sagt, Werbung, man wirbt und wenn man um etwas oder um etwas wirbt, dann ist es eigentlich in der eigenen Moral, in der eigenen Ethik notwendig und tut auch auf längere Zeit gut, wenn man das auch wirklich, wenn man hinter dem Stecker sagt, das tue ich wirklich. Mhm. Und da das nicht immer der Fall war und dann natürlich man verdient damit Geld, aber die Auftraggeber wollen auch was, also du bist dann auch verfügbar.
Mhm. Das ist in der Kunst nicht. Also meine Assoziation dazu ist das vielleicht auch ein gutes Merkmal der Vielfältigkeit, dass es dadurch auch einen gewissen negativen Ausleseprozess gibt. Sprich, ich probiere etwas, ich tue etwas und merke dann, das ist nicht das Richtige für mich. Ja. Ganz wertfrei eigentlich, das war recht interessanter Zeit lang, aber nicht mehr. Ungefähr hat sich so angefühlt für dich, wie du dann diese Welt hinter dir gelassen hast.
Mehr oder weniger mache ich jetzt nicht mehr oder ganz, ganz, ganz wenig in kleinstem Rahmen. Mhm. Und habe ich sehr genossen, es war wirklich sehr schön, das ist ja so. Mhm. Und irgendwann ist aber dann die Idee, ich stehe dann nicht dahinter. Mhm. Und du weißt das aus eigener Erfahrung, wenn man nicht hinter etwas steht, dann will man das nicht mehr. Dann kann man es, ich sage immer, es gibt, wir haben schon geplaudert, weil wir ja mehr miteinander zu tun haben und das mich sehr freut. Ich sage immer, es gibt Tätigkeiten, da freut man sich drauf. Bevor man sie beginnt, dann freut man sich, während man es tut, und man freut sich, wenn man fertig ist, weil man vielleicht zum nächsten kommt. Und wenn man dann merkt, man freut sich eigentlich nur mehr darauf, wenn es zu Ende ist, dass man dann kassieren kann, dann ist es nicht gut. Mhm. Dann sollte das nicht sein, das sollte in einem Ensemble nicht so sein. Das ist bei ganz, ganz, ganz großen Theatern, kann man vorstellen, wenn jemand auf der Burg spielt, dann tut er das gern und gut, sonst wäre er nicht dort. Und wenn aber der oder diejenige dann merkt, es tut mir nicht mehr gut. Mhm. Was macht man dann? Mhm. Hat man dann die Größe zu sagen, ich steige aus?
Ja.
Oder bleibt man dabei?
Ja.
Und so über dieses Textarbeiten im engeren, weiteren Sinn ist auch ein Nebenerwerbsunterrichtender, könnte man sagen, in gewisser Weise, weil das tue ich auch gern mit meiner Partnerin zusammen, mit der Andrea Motamedi.
Sie hatten ja schon hier zu Gast,
also Gott sei Dank. Da schließt sich fast ein Kreis.
Ja.
Und sie ist im unterrichtenden Bereich, also Genre, Pädagogin. Und da bin ich gern der Appendix, da bin ich gern derjenige, der sich auch einbringen kann, was natürlich über den kreativen Spielraum, den ich mir anmaße zu haben, schon geht. Mhm. Weil sie gern im Bereich Theater arbeitet, wir gemeinsam im Bereich Theater, da hängt hinter dir ein Werbeplakat fast von Emotional Theater, das ist unser gemeinsames Baby, wenn man so will, mit dem wir arbeiten, in Schulen arbeiten, für Lehrer arbeiten, in der Lehrerfortbildung mit Schülerinnen natürlich zusammen.
Aber kannst du das vielleicht kurz noch, Entschuldigung, noch einmal kurz umreißen, Emotional Theater, was sich dahinter verbirgt, vielleicht für die, die auch die Folge mit der Andrea nicht gesehen haben.
Also Emotional Theater ist sowohl ein Verein, also der Name eines Vereins, und eine Theatermethode, die sehr nah anknüpft an die persönlichkeitsbildenden pädagogischen Theaterformen, wie es beispielsweise Augusto Boal kreiert hat mit Forum Theater, mit unsichtbarem Theater und Emotional Theater ist eine Möglichkeit, ich würde nicht sagen, es ist nicht nahe der Familienaufstellung, aber es ist der emotionelle Komfort, die Emotionen sind dabei ganz wichtig. Menschen, die agieren, Augusto Boal hat viele Theaterformen und viele Möglichkeiten, sich ausgedacht, Konfliktlösung zu betreiben. Und du weißt das aus eigener Erfahrung, wenn man auf die Bühne geht mit einem Sketch, was braucht der Sketch an Konflikt? Wenn der keinen Konflikt hat, ist er fad. Wenn wir jetzt da, wir haben jetzt den Konflikt, das Publikum weiß jetzt nicht, was wird die antworten. Das ist bereits ein Konflikt. Ja. Das ist toll, weil würde es jetzt abgesprochen sein, dann war es fad. Wenn du jetzt zwar auf der Bühne sitzt und du magst du einen Kaffee, der sagt, ja gerne, du auch, ja, das ist irgendwann sowieso, könnte man sagen, so, würden Menschen meinen, warten auf Godot wäre fad, weil da sind ja nur zwei. Nein, die haben Konflikte hoch vier. Also du gehst wirklich zur Sache. Das heißt, du hast auf der Bühne notwendigerweise Konflikte. Im Alltag mag man die nicht so gern. Da ist man froh über Konfliktlösungen. Jetzt sage ich aber dazu, und wir versuchen das auch so zu betreiben, Konflikte gehören auf die Bühne. Wenn ihr einen Alltagskonflikt habt, transponiert den auf die Bühne, weil da gehört er hin. Und da hat man dann auch die Freiheit, die kreative Freiheit, dass man an Konfliktlösungsstrategien herangeht, an Handlungsalternativen, die man im Alltag nicht hat. Mhm. Weil ich kann jetzt nicht sagen, es ist, Emotional Theater ist ein wenig gemahnt im guten Sinn an manche Computerspiele, wo man sagt, okay, ich probiere was auf eine Art und Weise und wenn mir das nicht gelingt, mache ich einen Schritt zurück und probiere es auf eine andere Art und Weise. Ich kann mir im Alltag nicht machen.
Ja.
Schwierig, was mit wem wirklich Zoff hast und kannst nicht sagen, du, fangen wir nochmal, wir haben einen schlechten Anfang gehabt, komm, ich komme nochmal rein. Ja. Also wäre schön.
Ja.
Und da soll das eben funktionieren und da gibt es dann zwei Konfliktparteien und einer der beiden, der hat alle Unterstützung und zwar die Unterstützung seines Teams, die beraten ihn, erzählt seinen Konflikt und dann sagen die, wir haben deinen Konflikt jetzt gehört und wir glauben, du hättest vielleicht ein bisschen mehr Geduld gebraucht. Du bist schon sehr ungeduldiger, ein sehr forscher Bursche, vielleicht ein bisschen mehr Humor. Ja. Und dann kriegt er zur Seite Menschen, die personifizieren diese Talente. Dann ist der eine zum Beispiel die Frau Humor oder der Herr Mut, Herr Geduld, vielleicht auch Mut, Herr Mut, ja, ganz gut. Oh, steht da hin? Steht ja Mut.
Ja.
Von daher habe daher hab ich meinen Mut.
Mut von tut dir. Gut, ja. Mut tut, ja.
Genau. Und der darf dann sozusagen sich auf die ihm zur Verfügung stehenden personifizierten Emotionen verlassen und darf dann die nach vorschicken oder die gängen noch vor und argumentieren dann für ihn gegenüber der anderen Konfliktpartei. Der andere hat niemand und der muss sehr stark sein sozusagen, der muss das aushalten, dass er jetzt verschiedenste Versuche hat. Und ich sage immer dazu, ist ganz wichtig, ihr seid für ihn, aber nicht unbedingt gegen ihn. Mhm. Wenn man für jemanden ist, muss man nicht gegen einen anderen sein. Mhm. Man kann nur sozusagen die Notwendigkeiten so verteilen, das ist, wenn du einen guten Anwalt hast, der muss ja nicht unbedingt gegen einen Kollegen drüben sein, aber er sollte auf deiner Seite sein. Und die sind alle emotionale Anwälte dieser einen Person. Mhm. Das ist das ganze Spiel und das wird dann spielerisch getan und da geht es auch sehr zur Sache. Weil wenn du, ich sage ja, keine Angst vor vermeintlich negativen Emotionen, manchmal kommt es vor, dass dann jemand beraten wird und es wird gesagt, ich glaube, du bräuchtest ein bisschen mehr Aggression. Und dann kommt natürlich Herr oder Frau Aggression. Ich sage dann immer dazu, kramt in euch. Ja, aber ich kann das ja nicht. Wenn ich jetzt Humor bin, wie soll ich das spielen? Sage ich, du hast Humor in dir. Jeder Mensch hat Humor.
Hoffentlich, ja.
Ja, ganz sicher. Ja.
Ich glaube auch daran.
Ja, und dann sage ich, und jetzt lass den einfach, was würdest du denn jetzt sagen? Und da merkt man dann, dass bei einigen der Humor ein sehr bitterer ist. Das kommt auch vor.
Ja.
Und bei einigen ist er sehr wohlmeinend. Und das ist so, Humor zeichnet uns alle aus. Wo kommt er da vor?
Eigentlich im Gesamttitel Humor befreit.
Er kommt also vor
und
das ist wichtig. Wie geht man damit um?
Ja.
Wenn man jetzt zu jemandem sagt, sei Herr Humor.
Ja.
Und der eine wird wie Ambrose Bierce das Wörterbuch des Teufels kreieren und der andere wird einfach wie Robert Gernhardt, vielleicht ein sehr launiger, ein sehr lustiger, wo es privat war, weiß ich nicht. Aber einfach sich bemühen, die anderen auch wertzuschätzen und die anderen auch leben zu lassen. Das ist ja so wichtig.
Das ist was bei dir, wenn ich da anknüpfen darf, immer sehr stark spürbar ist, seit ich dich das erste Mal gesehen habe, genauso wie es auch bei der Andrea Mottamedi der Fall ist, dieser wertschätzende Umgang miteinander. Ist das auch, wenn ich da noch einmal einen kurzen Rückschritt machen darf, gedanklich, ist das etwas, was du daran schätzt, dass du selbstständig tätig bist, dass du bis zu einem gewissen Grad die auch ein bisschen die Menschen, mit denen du etwas tust, wählen kannst und diese Wertschätzung ins Zentrum rückst, ob du mit jemandem dann zu tun haben möchtest, jetzt grob gesagt, oder nicht?
Das ist sehr wichtig, bringt auch wiederum Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist genau diese Form von, man hat eine Familie. Man arbeitet wie in der Familie, man kann sagen, okay, man mag sich und man mag einander, das ist ja wichtig.
Ja.
Weil wenn man einander mag, mag man sich auch mehr.
Ja.
Man muss mit sich selber klarkommen.
Ja.
Und wenn du aber jetzt in einer nicht wertschätzenden Umgebung bist, die aber vielleicht, da ist jetzt wieder die Geschichte, wenn das jetzt gut bezahlt wäre, und das ist wieder der ideale Fall, und den habe ich selten erreicht, und der hält auch nicht auf ewig an, weil sonst würde ich es nicht sagen, dass er nicht immer wieder erreichbar ist. Das ist natürlich der, dass die Qualität, die man bringt, weil man mit Menschen arbeitet, die man gerne mag und somit und die einen mögen und dass man ein gemeinsames, gutes, leuchtendes, vielleicht lichtvolles Tun miteinander, klingt ein bisschen esoterisch, aber es ist ja wirklich so, man strahlt. Man sagt, du strahlst heute wieder. Und wenn man mit Menschen arbeitet, die man mag, dann strahlt man schneller. Mhm. Und das ist wichtig und das wirkt sich auf das, was man tut, aus natürlich. Mhm. Und wenn es die, ich sage immer zu Geld, Möglichkeitsaktien, wenn es das mit sich brächte, dass man diese Möglichkeitsaktien dann regelmäßig in dem Ausmaß bekäme, dass man sagt, es ist jetzt sogar ein bisschen mehr, als ich brauche. Weil wir leben ja alle über dem, was wir brauchen. Das tun wir und das sind wir auch schon gewohnt. Das sind wir alle gewöhnt. Wir leben in hohem Luxus, in hohem Komfort. Und das ist schon, aber wenn es dann weniger ist, als man braucht, dann finden wir das ganz furchtbar. Mhm. Man sagt, es ist gegen Ende des Geldes noch ganz viel Monat über. Mhm. Was macht man da? Ja. So, ja. Und das ist dann das kommt immer wieder vor. Das empfindet man dann auch als Scheiße.
wenn du solche Reaktionen ansprichst, im Gegensatz dazu vielleicht gedacht, wenn wir auch wieder hier schauen auf dieses Roll-Up da, Empathie ist ja etwas, was du auch wirklich lebst, sage ich jetzt einmal, was dir wichtig ist. Hast du das Gefühl, wenn man jetzt so ein bisschen, man darf ja nicht verallgemeinern, aber das soll es nicht, wenn du unsere Gesellschaft betrachtest, hast du eher das Gefühl, Empathie ist im Kommen, im Zwischenmenschlichen, Empathie wird in den Hintergrund gedrückt oder ist es ein Kommen und Gehen eigentlich gleichbleibender Natur?
Naja, das ist mit der Empathie eh so eine Sache. Da habe ich einmal auf der Uni einen Vortrag gehört, ich glaube vom Herrn Vaterroller, der ist es, und der unterrichtet, glaube ich, Achtsamkeit. Der kommt aus Bayern, war der mich nicht irre. Mhm. Und der hat einmal so sinngemäß, ich habe mir den Text nicht im Original gemerkt, so authentisch bin ich nicht, aber der hat sinngemäß gesagt, und Sie müssen aufpassen, weil Empathie, das ist so eine Sache. Empathie ohne Moral kann gefährlich werden. Weil, bedenken Sie, auch der Dieb, auch ein guter Taschendieb, der muss sehr empathisch sein. Der muss genau wissen, in welchem Moment greife ich zu. Er muss das spüren. Er muss spüren, wo passiert nichts, wenn er jetzt das nimmt. Also das ist die dunkle Seite der Empathie. Und da bin ich ganz bei einem Empathie und die gibt es natürlich auch. Ich glaube nicht, dass die Menge der Empathie weniger geworden wäre. Ich glaube nur, dass die Ausrichtung vielleicht sich ein wenig verändert haben mag. Mhm. Die gab es lange Zeit, wo man gesagt hat, wir leben in einer Geiz-ist-geil-Gesellschaft. Mhm. Und wenn man diese Form jetzt, wenn man den eigenen Vorteil zu sehr in den Mittelpunkt rückt, dann ist die Empathie genauso ein mögliches Werkzeug, aber dann wird sie gefährlich. Mhm. Das sehe ich eher. Mhm. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Also das ist, und da lege ich nicht weder deine, da lege ich deine Hand nicht dafür ins Feuer, dass ich mit der Empathie gesegnet wäre. Weil natürlich nutzt man Dinge, die man kann. Also ich bin gar nicht sonderlich empathisch, aber wenn ich es wäre, würde ich nicht deine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich das nicht manchmal dafür nützen würde, meinen Vorteil zu lukrieren. So ist es. Und das ist heikel.
Ja.
Aber man weiß.
Ja, aber ich kann mich auch erinnern, es ist mir jetzt so durch den Kopf gegangen, bei einem unserer geschätzten gemeinsamen Frühstücke, die wir so pflegen, wo wir gleich ein bisschen die gemeinsamen Projekte und so auch besprechen, hast du mal einen Satz gesagt, den ich mir dann gleich aufgeschrieben habe, also haben wir öfter schon was aufgeschrieben, aber der Satz hat mich sehr beschäftigt und geprägt, man ist wertschätzend, wenn man nicht wertet. Mhm. Ist das was du versuchst in dein Leben zu integrieren?
Ich versuche, das ist das richtige Wort, ja, ich versuche es wirklich. Und es ist eben die Geschichte, wo ich sage, was uns Menschen, was wir absolut notwendig haben, was wir alle brauchen, ist Orientierung. Mhm. Wir wollen wissen, ich habe da mal erzählt, ich habe mal ein Theaterstück, leider vergessen den Titel, ich weiß nur mehr den Beginn, nur weil mich der so berührt hat, zwei Menschen auf der Bühne, der eine geht auf den anderen zu und sagt, entschuldigen Sie, ich bin fremd hier, ich kenne mich nicht aus. Und das hat mich deswegen berührt, weil ich mir gedacht habe, wow, wann sagen wir das schon? Mhm. Dass wir zu jemandem wirklich sagen, ich bin fremd hier. Und wie oft sind wir denn das? Wir sind oft genug fremd dort, wo wir uns befinden. Jetzt, da bin ich jetzt ausnahmsweise einmal nicht so sehr fremd, sondern da kenne ich mich aus, mit dir kenne ich mich im guten Sinn aus, da fühle ich mich wohl. Und wenn dieses Auskennen verbunden ist mit einem Wohlgefühl, dann ist es fein. Und wenn wir die Orientierung allerdings wertend verwenden und wir schätzen unsere Orientierung, die brauchen wir. Mhm. Und wenn wir die jetzt aber vergleichend, ein wichtiges Teil der Orientierung ist das Vergleichen. Das tun wir. Weil wenn ich wohin gehe, dann muss ich wissen, wenn ich eine Straße suche, dann muss ich ja all die kennen, die nicht die Straße ist. Dann muss ich es also somit vergleichen. Ja. Wenn ich jetzt aber beginnen würde zu sagen, hoppala, das ist nicht meine Straße, die ist scheiße und die ist auch böse, weil die ist auch nicht meine Straße, wo ist denn meine gute Straße? Dann wird es ein Problem. Mhm. Also dann werten wir das, was wir da sozusagen die Wertschätzung unserer Orientierung, wenn wir die dazu benutzen, um zu werten, und die Orientierung zweckentfremden als Wertetabelle, dann gehen wir relativ dunkel durchs Leben. Weil dann haben wir immer was, was uns nicht gefällt. Und es gefällt uns so schnell was nicht. Ich sage, kennst du eben ein Beispiel, wo ich sage, du hast eine wunderbare Ausstellung, du hast 100 Bilder und 2 davon hängen schief. Und es gibt Menschen, die kommen rein und sagen, jetzt bitte, wenn sie die Bilder nicht einmal gerade aufhängen können, dann gehe ich gleich wieder, bin ich gleich wieder dahin. Ja. Schade.
Ja.
Es ist alles gut.
Ja.
Aber dennoch findet man was zum Motzen.
Ja. Ich glaube, wenig zum Motzen findest du an den Projekten, an denen du hauptsächlich derzeit so werkst. Sprich, das eine betrifft die Musik, das andere eher die Satire. Kannst du uns kurz einmal skizzieren, welche 2 Hauptprojekte das jetzt einmal sind?
Wir teilen uns das jetzt auf. Ja. Das eine ist die Liedermacherinnen-Liedermacher-Lounge, Triple L sage ich immer, LLL, ja. Liedermacherinnen-Liedermacher-Lounge. Mhm. Das ist eben, ja, wie der Name schon sagt, Liedermacherei, wo ich versuche mit meiner Bühnenpartnerin, das ist jetzt die Ilva Pauger, da spielen wir gemeinsam unsere eigenen Dinge und laden dazu immer Liedermacherinnen, Liedermacher ein, die wir vorstellen, deren Werk wir vorstellen. Also so ähnlich, wie ich jetzt bei dir sitzen darf, nur jetzt auf der musikalischen Ebene, das ist das eine. Da haben wir einen feinen Okto-Sendeplatz, also der kleine als Wiener Stadtfernsehen sozusagen, und freuen uns sehr, wenn wir da auch ein bisschen Fördergeld von den Bezirken bekommen, in denen wir das abhalten, weil das ist eben immer wieder das Geschichte, wo kriegst du das Geld her? Ich bin der Meinung, es muss Kunst bezahlt werden. Da hat es einmal an den einzigen, ich glaube, der Viktor Mateka, der einzige kommunistische Kulturstadtrat Wiens, den es, glaube ich, jemals gegeben hat, wenn ich mich irren sollte, bitte schreibt es dem Alex dazu, der hat am Plätzchen gesagt.
Ich letzte
und, bitte. Ja. Und der soll gesagt haben, Künstler brauchen 3 Dinge. Geld, Geld und Geld. Mhm. Und das ist so. Und wenn ich jetzt Menschen einlade, ist mir das immer wichtig, Lieder machen. Ich kenne so viele Musikerinnen und Musiker, die sagen, komm, ich komme da eh umsonst. Das ist ja kein Problem. Sag ich, nein, wenn ich jetzt eine Sendung habe und die wird dann ausgestrahlt und ich kriege dafür Förderung, dann will ich, dass da einfach jeder was kriegt. Das ist wichtig. Und das zweite Projekt, und da bitte ich jetzt dich es zu beschreiben, weil da bist du mehr als 50%, das ist die Satire-Lounge, nennt die. Stimmt. Die gibt es schon lang. Ja. Und wir sind jetzt aktuell das Team der Satire-Lounge und mehr, sage ich nicht mehr. Sag ich.
Also es ist auch eine Lounge, aber sozusagen in Richtung der Satire und nicht der Liedermacherei. Und das ist sehr, sehr schön, gemeinsam mit dir Texte, die von uns beiden geschrieben sind, vorzutragen vor Publikum, sage ich jetzt einmal. Hauptsächlich Texte von dir, weil einfach eine derartige Fülle an guten Texten von dir vorhanden ist, die man auch sehr gut mit szenischen Lesungen einfach unter die Leute bringen kann und getrost denen präsentieren kann. Und ich freue mich da sehr auch auf die nächsten Projekte. Ich glaube, man sieht dann bei unseren...
Wir haben schon Termine.
Wir haben Termine, die dann jeweils immer aktuell gecheckt werden können. Wann auch immer wir ausgestrahlt werden, gibt es immer wieder Termine auf unseren Homepages, glaube ich, zu sehen. Auf den Websites, wo wir zu finden sind. Das heißt, die Liedermacherei hat dich weiter in Atem gehalten und du hast sie im Herz behalten, genauso wie die Satire. Ein weiteres Feld ist eben Seminare, Workshops, wo du erzählt hast, mit Andrea Mottamedi gemeinsam, auch bei uns gemeinsam sozusagen zu dritt würde es uns geben oder gibt es uns, was Future Skills anbelangt, eben ein Bereich, wo ich auch schon einige Male erwähnt habe, der mich sehr beschäftigt, das Thema, wie kann ich gewappnet in die Zukunft gehen, wie kann ich möglichst viel von meinen Fähigkeiten einbringen in dieser Welt, die immer fordernder wird. Und da geht es eben darum, in unserem gemeinsamen Projekt mit der Andrea Handlungsspielräume erlebbar und spürbar zu machen. Szenarien ähnlich, wie es das du vorher beschrieben hast. Wie schaffen wir es, mehr Bewegungs- und Handlungsspielraum zu haben? Weil wenn die Welt enger wird, dann fühlt man sich wirklich in die Enge getrieben und man sollte mehr Möglichkeiten haben, die Potenziale leben zu können, die man hat. Und da freue ich mich auch sehr darüber. Darf ich dich noch einmal an dieser Stelle zu einem Punkt kurz zurückführen, den du schon erwähnt hast, nämlich zur Vielfältigkeit. Wie ist deine Einschätzung? Du bist ein sehr guter Beobachter, was unsere Gesellschaft anbelangt. Ist es so, dass es ein Zeitalter derzeit gibt, wo die Vielfältigkeit mehr in den Fokus gerückt ist, aber wird sie auch gelebt? Wie empfindest du das?
Ich habe den Eindruck, es ist Vielfalt lebt ja auch von Information. Ich lese jetzt ja gerade ein spannendes Buch, wo nicht Information zusammengeschrieben, sondern die Information, also die durchaus etwas formt, Elemente, die man wahrnehmen kann, und die Information, die ist momentan natürlich enorm hoch. Mhm. Und zu viel Information schadet der Vielfalt natürlich auch. Mhm. Ich kann Vielfalt natürlich nur leben, wenn ich Freiraum habe. Wenn ich allerdings zu viele, du kennst das Beispiel mit dem, es gibt ja viele Geschichten, die meistens im Osten angesiedelt sind, also wo jemand zu einem Guru kommt und ich könnte das jetzt praktizieren, ich will nur kein Durcheinander am Tisch erzeugen. Und er sagt, ich möchte gern lernen und ich möchte das und jenes und dieses. Und er sagt, jetzt trinken wir erstmal einen Tee, und dann schenkt er ihm ein und schenkt ein und schenkt ein und das geht über, und er hinterher sagt, was macht ihr da? Und er sagt, so kommst du zu mir, du bist voll bis oben hin, was willst du lernen? Also man muss mal einen Raum schaffen. Und den Raum, den wir in der Lage sind zu schaffen, der ist natürlich frei nach Einstein Raum und Zeit. Also der ist mit Zeit verbunden. Wenn wir uns die Zeit gewähren könnten und können, dass wir die vielen Informationen sichten und mit denen leben und arbeiten, dann haben wir die Möglichkeit, dass die Vielfalt im guten Sinn erweitert wird. Wenn aber zu viele Informationen auf zu kleinen Raum untergebracht werden müssen, dann nutzen wir die ja nichts. Mhm. Und dann wird da keine Vielfalt draus. Mhm. Das ist, wie wenn ich ganz viel Farben mische. Mhm. Dann bleibt der Braun über.
Ja.
Ich muss den Raum haben. Ich muss den Raum haben, das wäre, wie wenn jemand sagt, du musst alle Farben verwenden, aber du hast nur einen briefmarkengroßen Raum. Mhm. Und du musst da alles aufbrauchen, was du drin ist. Dann sage ich, na gut, dann schütte ich es gleich zusammen, dann habe ich ein schönes, fettes Braun. Ja. Wenn man sagt, gib mir den Raum und gib mir die Zeit, ein Bild zu malen, dann kann man das tun.
Weil du sagst Zeit und Raum, wenn du neben deinen Projekten ein bisschen Zeit und Raum hast, dann weiß ich, das plaudere ich jetzt aus, ich hoffe, es ist da recht, dass du gerne immer wieder mal Snooker dir ansiehst,
ja,
die Sportart, diese beim Billard sozusagen beheimatete. Was fasziniert dich daran besonders? Was fesselt dich, dass das etwas ist, was du dir immer wieder gerne, was du gerne beobachtest?
Für alle, die damit nichts anfangen können, die Snooker-WM läuft immer, warte, lass mich nachdenken, die ist eh meistens so im Anfang des Jahres, April, Mai herum. Also wer Lust und Laune an Snooker hat, dann immer wieder reingucken, mache ich Werbung für einen Sender bei Eurosport, also da wird das auch übertragen. Was mir daran gefällt, ist, dass dieses Snookern bedeutet, ja eigentlich, also der Begriff Snookern bedeutet, es gibt eine Vorgabe, und die Vorgabe ist, es gibt rote Bälle und es gibt bunte Bälle. Und es muss immer ein roter Ball, es ist eine große Form von Pool. Es muss ein roter Ball mit Hilfe des Spielballs, also des weißen Balls, mit Hilfe des weißen Balls, des Spielballs, muss ein roter in irgendeiner der sechs Taschen versenkt werden und danach ein bunter. Und dann wieder ein roter und dann wieder ein bunter. Mhm. Die bunten werden immer wieder zurückgelegt, die roten bleiben drin. Mhm. Und Snookern bedeutet, den Spielball, wenn ich selber keine lochen kann, den Spielball so hinter irgendwelchen Bällen zu verstecken, dass der den geforderten nächsten Stoß nicht, der Kollege, der mir gegenübersteht, den nicht ausführen kann. Also er keine rote oder keine bunte, je nachdem. Mhm. Er muss immer mit der roten beginnen, er keine rote beginnt. Und was mir dabei so gefällt, ist die hohe Achtung voreinander. Bei Snooker ist es üblich, da gibt es sogenannte Fouls. Und das reicht schon aus, wenn ich jetzt zur Schilling habe. Und wenn ich damit eine der Bälle berühren würde, wäre das ein Foul. Kleiderfoul, sogenanntes. Mhm. Und es kommt vor, dass ein Spieler ein Foul begeht. Niemand hat es gesehen, aber er.
Okay.
Und er sagt Foul. Mhm. Und was mir auch noch sehr gefällt ist, ein gutes Spiel kann nur entstehen, es wird wertgeschätzt, wenn einer es dem anderen nicht leicht macht. Da gibt es so eine Geste, es wird mit dem Kö dreimal auf die Bande geklopft oder auf die Bande geklopft. Das heißt, man ist einfach super gespielt. Mhm. Also es wird das Spiel des anderen, let your partner shine, wie wir es im Impro-Theater sagen, also ja. Let your partner shine, es ist natürlich wie jeder gewinnen, aber es ist einfach wichtig, dass der eine Spieler den anderen wertschätzt mit dem, was er macht.
Darf ich dich fragen, warum du gerade die Farbe Blau so wertschätzt? Also ich meine, es bietet sich an, aber...
Ja, das ist, ich habe als Kind, ich hatte einen blauen Nachttopf. Okay. Nein, stimmt wirklich. Und dann habe ich, und es ist eine gewisse CI, weil dann einfach das andere Blau. Ich habe dann begonnen, sehr viel, Männer haben sehr oft die Lieblingsfarbe Blau, das ist so.
Ja.
Und ich habe dann begonnen, okay, jetzt, ich sage aber, ich habe keinzige Jeans.
Okay.
Interessant. Und, und dann habe ich begonnen, blaue Kleidung und so weiter, habe mich blau gekleidet und irgendwann haben dann Menschen begonnen, mir welche zu schenken und gesagt, du ziehst. Und dann jetzt mittlerweile ist es fast ausschließlich.
Okay.
So.
Ich kenne dich auch so sozusagen. So. Also Nomen ist Omen.
Nomen ist sozusagen. Und es ist wirklich wie in der Werbung eine gute CI.
Ja, stimmt. Das ist wirklich ein Wiedererkennungswert, aber natürlich geht das weit über die Farbe hinaus, wo die Leute auch das, dein Werken Gott sei Dank als Wiedererkennungswert zu bewerten.
Es gab früher, jetzt mag ich keine Werbung, die Firma gibt es eh nicht mehr, ich nenne es aber trotzdem nicht. Es gab eine Elektronikfirma, die hat, ich glaube, es gibt sie nicht mehr, und die hatte als Logo einen blauen Punkt aus gutem Grund.
Mhm.
Und das war, ja. Besser kann man das eigentlich nicht unterbringen.
Ja, eigentlich blau.
Punkt.
Jetzt wollen wir keinen Punkt, sondern ein Fragezeichen vielleicht in den Mittelpunkt stellen. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen und wenn du magst, kannst du bitte in Antworten ganz in deinem Sinne natürlich, wie du dich wohlfühlst, daran fügen. Zunächst möchte ich dich, was du eh schon gemacht hast, aber bitten, einen Begriff, der hier auf diesem Rollup zu finden ist. Und die sind deswegen auf dem Rollup, weil sie sozusagen meinem Werken im Persönlichkeitsbildungsbereich sehr zentral entsprechen. Ja, also einer dieser Punkte, die herauszufiltern und uns vielleicht mitzuteilen, wenn du magst, warum es gerade für dich im Moment wichtig ist und was dieser Begriff für dich persönlich bedeutet.
Ist bei mir relativ einfach, ich sage der Begriff Weg.
Ja.
Weil wir alle auf dem Weg sind und du hast das eh vorher schon gesagt.
Ja.
Und mein Weg ist einfach, ich habe, es ist immer lustig, dass man jetzt Schülerinnen und Schülerinnen manchmal sagt, also so sinngemäß, was willst du denn einmal werden? Mach dir mal einen Plan.
Mhm.
Und das habe ich in dem Ausmaß nie gehabt. Also ich bin am Weg und ich weiß aber auch jetzt nicht, was nächste Woche sein wird. Also man ahnt ungefähr, man möchte gern, dass es so ist. Und ob das passiert, und außerdem ist es ein höchst missverständliches Wort, weil es kann auch Weg heißen.
Ja.
Und das ist, und wir leben in Missverständlichkeiten. Wir sind übrigens eine, ich sage immer wieder gern, wir sind eine Sprachinsel in Österreich. Wir verwenden für das Wort berühren und anfassen das Wort angreifen.
Mhm.
Wie missverständlich.
Stimmt.
Und so ist ein bisschen das Weg auch.
Mhm.
Das kann viel bedeuten. Und es ist ein schönes Wort.
Apropos schön. Zweite Frage wäre, zu Hause fühle ich mich?
Wo ich den Eindruck habe, Raum zu haben.
Mhm.
Das ist nicht überall.
Mhm.
Und der Raum, der kann, wie du eher, aus, wissen wir alle aus eigener Erfahrung, der kann eng werden.
Mhm.
Dann fühlt man sich nicht mehr wohl und dann fühlt man sich nicht zu Hause.
Mhm.
Da hat eh der gescheite, wie heißt er denn jetzt, deutscher Liedermacher, ach, schade über mich, zu Hause ist kein Ort, sondern ein Gefühl.
Mhm. Mhm. Die Welt braucht mehr
Liebe.
Ist so. Aus deiner Sicht, ich brauche mehr?
Auch Liebe. Das kann man eh nicht genug haben. So, also diese, und da ist so viel drin, das ist ja ein großer Begriff.
Mhm.
Das, dieses gemocht werden wollen. Wir alle mögen ja geliebt werden, das mag ja jeder.
Ja.
Bis zu einem gewissen Grad. Also bin ich eitel genug, auch wieder ehrlich zu sein.
Das magst
mehr,
du. Keine mehr.
Ja.
Okay. Das magst du gern, aber was kannst du gar nicht leiden?
Eine berechnende Gewalt. Jemand, der berechnend Gewalt ausübt, um Macht zu erlangen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Gewalt per se verabscheue, weil wenn jetzt etwas passiert, wo tatsächlich, wenn jemand auf dich einschlägt, einfach unvermittelt, dann mag es sein, dass du reagierst und zurückschlägst. Und auch deine Abwehrbewegung mag eine gewalttätige sein und ist ja sinnvoll. Unter Anführungszeichen. Aber wenn es wirklich berechnende, machtorientierte, vielleicht sogar rachsüchtige Gewalt ist, das finde ich eigentlich sehr verachtenswert und sehr gefährlich.
Mhm. Womit möchtest du aufhören?
Mir Stress zu machen und mich so wichtig zu nehmen.
Mhm. Was ist dein nächstes großes Ziel?
mit dir die Satire-Lounge in eine Höhe zu bringen.
Na wirklich, die gemeinsamen Projekte noch nicht gesehen hat.
Gemeinsame Projekte einfach im guten Sinn weitertreiben zu dürfen.
Mhm. Das ist so. Mhm. Wenn man schon so ein bisschen bei den persönlichen Betrachtungen, also war ja alles sehr persönlich, glaube ich, mit persönlichen Touch von dir versehen. Hast du, wenn du angesprochen hast, dass du auch durchaus in Situationen warst, wo die Widerstandsfähigkeit gefragt ist, hast du da ein persönliches Rezept, hast du ein Ritual, eine Usance, irgendetwas, was du tust, was dir gut tut? Stichwort Selbstfürsorge.
Ja, mittlerweile habe ich das wirklich. Ich mag sehr gern Steine. Also man könnte jetzt sagen, ich will jetzt nicht in die Welt der Heilsteine eintauchen, obwohl das eigentlich nicht der Fall wäre, weil ich ja glaube, dass jegliche Materie ihre Art von Schwingung hat.
Mhm.
Wurscht was. Mhm. Man, bei einigen merkt man es halt, wenn's, ja, wenn ich da den Finger in die Steckdosen da und so weiter. Aber,
auch das Wasser schwingt
ja, natürlich. Ja. Und ich habe sehr gern Steine, die ich in Händen halte, die auf mir auflege und wo ich mir am Boden lege und auf die Art und Weise meditiere und einfach meinen Ruheraum nehme.
Mhm.
Das ist, und wenn dieser Ruheraum nicht gegeben ist, dann Problem.
Mhm.
Das ist
ein Ding. Was mich bei dir ganz besonders interessiert, weil du da so beflissen und so viel unterwegs bist in dieser Welt, hast du derzeit ein oder mehrere Lieblingsbücher?
Du bist wie bei wahrscheinlich allen, was man gerade momentan liest. Und das, was ich jetzt als letztes gelesen habe, das war heute, das ist vom Erwin Laszlo. Und das heißt Zuhause im Universum. Da beschäftigt er sich, ist ein toller Mann, beschäftigt sich ja, mit dem Universum. Und fügt es also mit der Idee, dass es vielleicht nicht mit dem Big Bang begonnen hat, sondern dass es vielleicht vorher ein Meta-Universum, ein Metaversum gegeben hat. Und dann kommt er zu der sinnvollen Überlegung, ja gut, aber wie hat das angefangen? Und die Frage, sagt er, die können wir mit wissenschaftlichen Methoden nicht lösen, weil wir keine Möglichkeit haben, das empirisch zu klären. Da kommen wir nicht ran. Und es ist leicht lesbar. Es ist ein wirklich tolles Buch, das ich sehr empfehlen kann, weil es einfach Raum gibt. Raum wortwörtlich, nämlich Raum aufmacht.
Ja.
Und wenn man vom Universum spricht und von Universen, habe ich schon gesagt, in anderem Kontext, früher war das Universum alles. Das Universum ist ja all das, alles beinhaltet. Jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, wir brauchen mehrere Universen. So, und wenn man dann sagt, ein Metaversum, also es ist eine tolle Idee, die da darauf hinweist, deutlich, egal wie weit du denkst, es ist nicht weit genug.
Mhm. Aber es schließt den Aspekt ein, den du vorher gesagt hast, zu Hause ist dort, wo du gut Raum findest. Also kann dann auch das Universum sein.
Und da gibt es einen wunderschönen Satz, Einstein soll einmal gefragt, angeblich, er soll gefragt worden sein, was wäre die wichtigste Frage? Und er hat gesagt, die wichtigste Frage ist das Universum ein freundlicher Ort?
Mhm.
Und es liegt an uns, was man, ob man ja oder nein so.
Ja.
Das ist das Schöne
dabei. Schöne. Kann ich da gleich dran anknüpfen?
Gerne.
Und zwar dich zu fragen, wo hat der Humor für dich die Welt zu einem freundlicheren Ort gemacht? Also sprich, was ist dein persönlicher Humor-Befreit-Moment? Hast du da einen erinnerlich?
Der mir jetzt unmittelbar einfällt, natürlich viele. Und wir haben jeden Tag viele. Und ich kann mich entsinnen, das war mir ein... Eigentlich so für mich ein tolles Erlebnis, nämlich dieses sich keinen Stress machen und sich nicht allzu ernst zu nehmen. Da war ein Mitarbeiter, der immer 48 Straßenreinigung und es war Herbst. Und er hatte natürlich die Aufgabe, die Straße zu reinigen und da liegen aber eine Menge Blätter. Und im Herbst geht aber auch Wind. Und jetzt ist er, da gibt es ja so eine Schaufel, diese Dings, mit dem rechten Winkel und da kehrt er die Blätter drauf. Und er tut das und dann kommt ein Windstoß und bläst ihm die runter. Und ich bin wirklich stehen und mir, was macht er jetzt? Und er nimmt es wieder und kehrt es wieder drauf und der Wind bläst wieder rein. Und er macht es ein drittes Mal und der Wind bläst nur mehr rein und er hat die Schaufel hingestellt, hat mich angeschaut, die Schultern gezuckt und ist weitergegangen. Ich habe gedacht, das ist gescheit. Und das war für mich, ich musste wirklich auch lachen, weil ich habe mir gedacht, wie recht hat der? Es gibt Dinge, die ändern zu wollen, damit man sagt, ich werde es dir zeigen, diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide, du Arschlaub. Hat keinen Sinn. Es fällt immer wieder an. Man muss irgendwann sagen, okay, jetzt ist es gut. Jetzt lass es sein. dieses Es sein lassen können. Mhm. Das ist also wichtig. Und sich nicht selber allzu ernst zu nehmen, das ist das Schwierigste. Mhm. Und es dabei sein lassen können. Dass man sagt, das funktioniert halt manchmal, wo es nicht.
Ja. In diesem Sinne möchte ich dich sehr ernst nehmen, indem ich mich sehr bedanke, dass du bei diesem Gespräch so eine bereichernde Funktion ausgeübt hast. Möchte jetzt einmal sagen, danke, dass du da warst. Und da schließt sich der Kreis jetzt vielleicht auch am Schluss. Es ist zwar wahrscheinlich so, dass das auch immer wieder mal auf den Straßen Wiens herumkugelt, aber eine Flasche. Wenn sie jetzt nicht irgendwo einen Mist dasteht.
Er hat Flasche zu mir gesagt.
Achso, ja. Cut. Nein, eine Flasche, die du befüllen könntest mit einem Text. Wenn man es vielleicht schon gesehen hat in meinem Podcast, das wäre der Abschluss, und zwar Message in a Bottle. Wenn du eine Nachricht an die Menschheit schreiben könntest, die vielleicht umher spaziert, sozusagen schwimmenderweise über die ganze Welt, was würdest du da hineinschreiben?
Ist bei mir einfach, weil ich damit die meisten Veranstaltungen beende, wo ich immer sage, denk daran, jedes Leben lebt gern und jedes Leben strebt auf seine Art nach Glück. Und wenn man das ernst nehmen würde, dann merkt man, okay, das macht viel leichter.
Danke, dass du mir es heute so leicht gemacht hast, ein wunderbares Gespräch mit dir zu führen. Ja, ich sage vielmals danke und ich sage auch euch danke und hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Humor befreit, der Podcast.